Deutschlandfunk, Europa heute.
An diesem Donnerstag mit Gerwald Herter. Guten Morgen. Zwischen Ost und West, zwischen russischem Einfluss und den Angeboten der Europäischen Union. In der früheren Sowjetrepublik Moldau treffen sich heute an die 50 europäische Staats- und Regierungschefs. Doch wie weit ist es noch bis zum EU-Beitritt Moldaus? Ein besseres Europa, was sich Menschen aus Frankreich und Deutschland für die EU und von der EU wünschen, bringt eine neue Umfrage zutage. Wir haben erste Ergebnisse. Außerdem Schweden und der NATO-Beitritt. Hoffnung trotz der Wiederwahl Erdogans und dem türkischen Vetorecht. Das sind unsere Themen in Europa heute. Staats- und Regierungschefs aus den 27 EU-Staaten und noch dazu aus 20 europäischen Nachbarländern der Union begegnen sich heute in Moldau. Belarus und Russland sind nicht vertreten. Das Treffen der sogenannten Europäischen Politischen Gemeinschaft sprengt übliche Dimensionen, noch dazu die der kleinen Republik Moldau. Auch oft Moldawien oder Moldova genannt, kommt auf etwa 2,5 Millionen Einwohner, gehörte früher zur UdSSR und ist seit Anfang der 1990er Jahre ein geteiltes Land. Im abtrünnigen Transnistrien im Osten leben vor allem ethnische Russinnen und Russen. Auch russische Soldaten sind dort stationiert und mit dem Angriff auf die benachbarte Ukraine wurde schnell klar, wie stark auch Moldau bedroht ist. Und so wollen zumindest die Vertreter der EU und der Mitgliedstaaten heute zeigen, dass sich Moldau auf ihre Unterstützung verlassen kann. Auch unsere EU-Korrespondentin Caroline Baum ist nach Moldau gereist und mit ihr sind wir nun verbunden. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Auch wenn das ein informelles Treffen ist, Caroline, die Vertreter der EU sind nicht mit leeren Händen gekommen. Wie will Brüssel Moldau künftig unterstützen?
Die Kommissionschefin von der Leyen, die bringt ein mehrere hundert Millionen Euro schweres Hilfspaket mit. Unter anderem wird die Makrofinanzhilfe fast verdoppelt auf knapp 300 Millionen. Außerdem 100 Millionen für den Energiebereich. Das ist wichtig, weil in Moldau die Energiepreise explodiert sind. Das Land hat einen sehr schweren Winter überstanden, aber musste eben teuren Ersatz beschaffen für das russische Gas. Das hat geklappt, aber das zehrt eben an den Kräften des Landes. Ein sehr armes Land und das eben auch sehr beansprucht ist durch 800.000 Flüchtlinge, die angekommen sind. 100.000 sind geblieben und das fällt bei den gut zweieinhalb Millionen Einwohnern dann doch sehr ins Gewicht. Die EU unterstützt außerdem im Kampf gegen russische Cyberangriffe, gegenüber Desinformation. Und ich glaube, daran sieht man auch, dass dieses kleine Land an ganz vielen verschiedenen Fronten kämpft. Das möchte es auch heute zeigen, weil Moldau sagt, wir haben uns für den Weg nach Europa entschieden. Wir stellen uns dem russischen Einfluss entgegen. Aber klar ist, dass Moldau das nicht alleine schaffen kann. Und deswegen ist es auf die EU angewiesen.
Wie instabil ist Moldau tatsächlich? Es gibt immer wieder Nachrichten über Aktionen, die aus Russland gesteuert werden. Unterm Strich kann man sagen, gibt es da eine Resilienz oder ist Moldau wirklich sehr schwach?
Viele Menschen hier befürchten, dass Moldau Russlands nächstes Opfer sein könnte. Es gibt das Separatistengebiet Transnistrien, das sich in den 90er Jahren von Moldau abgespalten hat. Das wird oft mit anderen Krisenherden verglichen, die zum Ziel von Russlands Machtansprüchen geworden sind, mit dem Donbass, mit Abchasien und Südossetien. Und Moldaus Präsidentin Maria Sandu hat im Februar öffentlich davor gewarnt, dass Russland das Ziel verfolgt, die Regierung zu stürzen und stattdessen eine russlandfreundliche Führung zu installieren. Das geht aus Dokumenten hervor, die ukrainische Geheimdienste abgefangen und Moldau übergeben haben.
Moldau ist also ein gespaltenes Land. Scheint ein Beitritt zur Europäischen Union denn dann realistisch? Beitrittskandidat ist Moldau ja immerhin.
Ja, Präsidentin Sandu hat als Ziel 2030 ausgegeben. Wenn wir uns anschauen, wo wir stehen, dann ist Moldau seit vergangenem Sommer Kandidat und der nächste Schritt wären Beitrittsverhandlungen. Die Kommission gibt im Herbst eine Empfehlung ab, ob Moldau sozusagen seine Hausaufgaben gemacht hat und daraufhin können dann die Mitgliedstaaten beschließen, ob es zu den Verhandlungen kommt. Es müssen sie aber einstimmig beschließen. Die größte Baustelle, die ist die Reform des Justizwesens, also der Kampf gegen die Korruption, gegen den auch Präsidentin Sandu angetreten ist. Sie ist die erste proeuropäische Regierungschefin in Moldau und es gibt der EU-Integration enormen Aufwind. Aber wir haben auch in der Vergangenheit bei anderen Ländern gesehen, das dauert einfach. Deswegen ist 2030 sehr ambitioniert.
Festes Datum wird man da heute wahrscheinlich nicht hören.
Nein, man verwehrt sich da auch ein bisschen dagegen, dass es da heute viel um den Beitritt geht, weil man auch im Vorfeld die Kritik hatte, naja, hat Macron damit vielleicht so eine Art Abstellgleis geschaffen für Staaten mit Beitrittsambitionen, aber es wird sicher am Rande Themen geben. Aber dieses 2030, das haben ja sowohl die Ukraine als auch Moldau immer als Ziel genannt.
Nun ist das Treffen heute ja gerade ein Gipfel, an dem auch Vertreter aus Ländern teilnehmen, die nicht in der EU sind, auch nicht Mitglied werden wollen. Was hat es mit dieser europäischen politischen Zusammenarbeit auf sich? Was ist das überhaupt?
Es ist eine Idee von Frankreichs Präsident Macron, die er vor einem Jahr präsentiert hat, dass man ein neues Format schafft, in dem sich die Staaten auf Chefebene treffen, aber sehr informell. Also, dass man einfach mal auf Augenhöhe sprechen kann zwischen EU-Ländern, aber auch solchen, die nicht zur EU gehören. Es gibt ja auch manche, die wollen gar nicht beitreten, zum Beispiel Schweiz oder Norwegen. Und sowas hat nun zum ersten Mal in Prag stattgefunden, jetzt zum zweiten Mal. Dass es jetzt hier in einer ehemaligen Sowjetrepublik stattfindet, ist natürlich sehr symbolgeladen. Also mit der klaren Botschaft, wir stehen euch bei, ihr gehört zu uns und Russland ist nicht dabei. Wobei natürlich sind auch Serbien und die Türkei dabei, die aber gar nicht so klar gegenüber Russland positioniert sind. Das Ganze sieht man auch weniger als Wertegemeinschaft, sondern es ist stark geopolitisch orientiert, dieses Format. Es steht ganz klar vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine als Signal, hier versammelt sich die europäische Familie. Und deswegen ist es auch relativ offen, wie es jetzt damit weitergehen wird. Also im Moment gibt es noch den Krieg sozusagen als Kit, aber wie sich dieses Format dann in Zukunft entwickelt, das muss man absehen.
Das war meine Kollegin Caroline Born über das europäische Gipfeltreffen in Moldau. Vielen Dank. Im Januar ist der Élysée-Vertrag 60 Jahre alt geworden. Präsident de Gaulle und Kanzler Adenauer wollten 1963 damit die deutsch-französische Zusammenarbeit stärken, auch weil, so sehen es Historiker, die beiden Staatsmänner ihren Landsleuten nicht zutrauten, auf dem Weg der Annäherung zu bleiben. Top-down sozusagen, Freundschaft von oben verordnet und abgesichert. Inzwischen versucht es die Politik anders. 3 Monate lang waren Bürgerinnen und Bürger Frankreichs und Deutschlands dazu aufgerufen, ihre Wünsche für die Zusammenarbeit der beiden Staaten in Europa zu nennen. Die Frage an Sie lautete, für welche Ideen sollten sich Frankreich und Deutschland in Europa einsetzen? Heute Abend werden in Saarbrücken die Ergebnisse vorgestellt. Anke Schäfer hat schon einiges erfahren.
Mehr als 50.000 Bürgerinnen und Bürger aus Deutschland und Frankreich haben in den vergangenen 3 Monaten ihre Wünsche formuliert. Rund 1.800 Vorschläge sind eingegangen. Was wollen die Bürger und Bürgerinnen? Anita Cucciaro von Make.org, einem Unternehmen, das die Online-Befragung durchgeführt hat, hat die Antworten analysiert.
Les participants français allemands sont d'accord, par exemple, en ce qui concerne l'idée de améliorer la démocratie participative en Europe.
Die Teilnehmer der Befragung aus Frankreich und Deutschland sind sich einig in ihrem Wunsch, die partizipative Demokratie in Europa zu stärken. Außerdem soll die Korruption bekämpft und Lobbyarbeit besser kontrolliert werden. Die Menschen wollen, dass Austauschprogramme gestärkt werden. Sie wollen, dass Frankreich, Deutschland und die anderen Staaten der EU besser zusammenarbeiten, um den Großmächten Paroli bieten zu können.
Le propos de base, c'est défendre une certaine Identité indépendance d'un point de vue diplomatique, donc face aux grandes puissances mondiales, donc effectivement la Chine, la Russie, les États-Unis sont mentionnés.
Man will, sagt Anita Cucciaro, eine unabhängige Identität verteidigen gegenüber den Großmächten China, Russland und den Vereinigten Staaten. Außerdem soll die Umwelt geschützt und eine gemeinsame Energiestrategie entwickelt werden. Immer wieder spiegeln sich in den Ergebnissen der Befragung die aktuellen Krisen, hier die Energiekrise. Die Teilnehmenden wünschen sich nämlich europäische Unabhängigkeit in Energiefragen.
La Russie est pas citée, mais effectivement, on parle plus généralement de indépendance vis-à-vis des importations.
Russland wird nicht explizit genannt, aber man spreche ganz generell davon, unabhängig sein zu wollen von Energieimporten, sagt Anita Kucharo. Manchmal sind die Wünsche da ganz konkret, wie etwa, bitte importiert keine Photovoltaikpaneele mehr aus China. Manchmal sind die Vorschläge allgemeiner gehalten. Wichtiger Wunsch noch, vor allem von französischer Seite, die Energiepreise sollen auf europäischer Ebene gesenkt und dann festgeschrieben werden, während man gleichzeitig CO2 einsparen will.
Un consensus qui se dessine autour d'une réforme, voilà, de l'électricité et notamment des tarifs énergétiques.
Es gibt einen Konsens darüber, die Elektrizitätserzeugung neu aufstellen zu wollen und insbesondere die Preisgestaltung zu reformieren. Die Befragung wurde im Dialog durchgeführt. Wenn Franzosen solche Vorschläge gemacht haben, wurden Deutsche gebeten, ihre Meinung dazu zu sagen. Und hier schrieben sie dann zum Beispiel, wir sind einverstanden mit einer Reform der Tarife in der Energiewirtschaft. Aber natürlich gab es auch Uneinigkeit.
Les deux ne sont pas d'accord sur l'idée de renforcer la souveraineté des pays.
Wenn es zum Beispiel um die Souveränität der Staaten in der EU geht, etwa gleich viele Menschen in Deutschland und in Frankreich sagen, die Souveränität der Mitgliedstaaten soll gestärkt werden, beziehungsweise sie soll nicht gestärkt werden. Wenn es um die Frage geht, ob es eine gemeinsame europäische Verteidigungspolitik geben soll, dann sind sich die Franzosen da einig, sie stimmen zu. Die Deutschen sind sich aber untereinander nicht einig.
Chez les Français, on a un consensus et chez les Allemands, on a une controverse.
Make.org interpretiert die Ergebnisse nicht. Das überlässt die Umfragefirma der Politik und den Vertretern der Gesellschaft. Anke Rehlinger, saarländische Ministerpräsidentin und Bevollmächtigte des Bundes für die deutsch-französischen Kulturbeziehungen, will sich die Ergebnisse dieser umfangreichen Befragung genau ansehen. Außerdem wird es Workshops und Podiumsdiskussionen geben, in denen Bürgerinnen und Bürger, Expertinnen und Experten herausfinden wollen, wie die hier genannten Arbeitsaufträge umgesetzt werden können, wenn das denn überhaupt möglich ist.
Viel Übereinstimmung, aber auch nicht überall. Unsere Korrespondentin im Saarland, Anke Schäfer, über Wünsche an Europa. Schon über ein Jahr ist es her, da haben Schweden und Finnland einen Antrag auf den NATO-Beitritt gestellt, auf die Aufnahme. Das hängt mit dem russischen Krieg in der Ukraine zusammen. Finnland ist inzwischen drin, Schweden wartet noch auf die Zustimmung Ungarns und der Türkei. Terroristen würden in Schweden nicht ausreichend verfolgt, hatte die türkische Regierung immer wieder kritisiert. Unter diesen Umständen werde das NATO-Mitglied Türkei dem Beitritt nicht zustimmen. Und in der NATO hat jedes Mitgliedsland ein Vetorecht. In Schweden ist heute ein Antiterrorgesetz in Kraft getreten und nun hofft die Regierung, dass die Verhandlungen mit Ankara ein gutes Ende nehmen. Endlich. Doch das Gesetz ist in Schweden sehr umstritten. Wie sehr darf man dem wiedergewählten türkischen Präsident Erdogan überhaupt entgegenkommen? Kurden in Schweden sind in Sorge, wie Sophie Donges berichtet.
Ab sofort ist in Schweden die Unterstützung, Organisation und die Finanzierung einer terroristischen Vereinigung strafbar. Oder etwas praktischer ausgedrückt, wer Transportdienste übernimmt oder die Verpflegung bei Veranstaltungen, der könnte gegen das Gesetz verstoßen, so der schwedische Justizminister Gunnar Strömmer. Für ihn und seinen konservativen Parteifreund, den schwedischen Ministerpräsidenten Ulf Kristersson, ist das Gesetz ein wichtiger, vielleicht finaler Schritt auf dem langen, beschwerlichen Weg in die NATO.
We have a memorandum. We are fulfilling it, and the very final part of that is actually being.
Wir erfüllen den letzten Teil der Vereinbarung zwischen Schweden und der Türkei mit einem neuen Gesetz im Kampf gegen Terrorismus. Das hatten wir unseren türkischen Freunden zugesagt. Wir erkennen an, dass sie gute Gründe dafür hatten, besorgt zu sein, wie andere Länder ihnen dabei helfen, sich selbst zu verteidigen. Anfang des Jahres hatte der schwedische Nachrichtendienst Säpo bekannt gegeben, dass die als Terrororganisation eingestufte PKK aus Schweden mitfinanziert werde. In welchem Umfang und wie viele Sympathisanten es in Schweden geben soll, ist unklar. Dazu gibt es seitens des Nachrichtendienstes keine Angaben. Das neue Antiterrorgesetz solle nun dazu führen, dass der Staat besser durchgreifen kann, so die Regierung. Doch seit Monaten wird das Gesetz immer wieder kritisiert. Kurden wie der Journalist Kurdo Baksi fürchten, künftig auch in Schweden nicht mehr frei sprechen zu können. Die Kurden in Schweden haben Angst, weil Erdogan ständig von einer Auslieferungsliste redet. Erst waren es 33 Personen, dann 42. Und jetzt spricht er wie ein Basarhändler in Istanbul von 100 bis 130 Menschen, die Schweden ausliefern sollen. Was genau ab heute strafbar ist, sei ihm nicht klar. Baksi will auch als Journalist sicherheitshalber nicht mehr zu allen kurdischen Treffen in Schweden gehen. Nicht nur Kurdinnen und Kurden sind besorgt. Auch der schwedische Legislativrat hatte bereits den Gesetzentwurf scharf kritisiert. Dieses Gremium besteht aus Juristinnen und Juristen und prüft im Auftrag der Regierung geplante Gesetze oder deren Änderungen. Die Mitglieder des Legislativrats hatten empfohlen, das neue Antiterrorgesetz in seiner jetzigen Form nicht zu beschließen. Sie fürchten, dass das Gesetz zu einer weitreichenden Kriminalisierung führen könnte. Außerdem gäbe es in Schweden bereits umfangreiche Antiterrorgesetze. Patrik Bremdal, Jurist an der Universität Uppsala, betont einerseits, dass das Gesetz zwar schon seit einigen Jahren in Planung war, die schnelle Umsetzung nun sei jedoch kein Zufall. Wenn man die Stellungnahme des Legislativrats liest, dann klingt zwischen den Zeilen der Verdacht durch, dass das Gesetz ein Mittel ist, den NATO-Beitritt zu erleichtern. Und es gibt offensichtlich einen zeitlichen Zusammenhang zwischen dem NATO-Prozess und dem Gesetz, das jetzt kommt. Im schwedischen Reichstag hatte es trotz des Votums des Legislativrats eine breite Mehrheit für das Gesetz gegeben, auch mit Stimmen der oppositionellen Sozialdemokraten. Umfragen zeigen, dass 2 von 3 Schweden den NATO-Beitritt wollen. Die Regierung hofft nun auf rasche Gespräche mit Ankara, mit einem positiven Ausgang möglichst bis zum NATO-Treffen Mitte Juli in Vilnius. Für den kurdischen Journalisten Kurdo Baksi hingegen hat das Gesetz einen Beigeschmack. Das neue Terrorgesetz ist ein Zugeständnis an Erdogan, der sein Verbot der Meinungsfreiheit nach Schweden exportieren will. Wir sollten stattdessen die Meinungsfreiheit in die Türkei exportieren. Es sollte nicht andersherum sein. Als Kurde und als Schwede bin ich sehr enttäuscht.
Informationen von Sophie Donges aus Schweden. Es gilt als sicher, dass auch andere Faktoren dazu führen könnten, dass Erdogan das türkische Veto gegen den NATO-Beitritt Schwedens aufhebt. Waffenlieferungen der USA zum Beispiel. Das war Europa heute mit Gerwald Hertha. Schönen Tag.